Ja, hallo, zurück bei eurem Podcast gegen die Weltuntergangsstimmung, dem Vollgut-Podcast. Ich bin Juliane.
Und ich bin Katharina. Hallo.
Hallo. So, ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Ostertage. Wir sind ja jetzt eigentlich schon wieder eine Woche danach, also demnach, it's over. Und wir wollen euch wieder beglücken mit einer Podcast-Folge, mit einem Thema, das ihr euch ausgesucht habt. Dieses Mal ist es die digitale Souveränität. Als ihr dieses Thema ausgewählt habt, sorry, bin ich echt so eine Schockstarre verfallen, ein bisschen Bambi beim Blitz. Und eigentlich wäre bei dem Thema ja gut, dass unser Digitalredakteur Dirk Walbrühl hier säße. Und ich habe im Vorfeld auch mit ihm gesprochen und er meinte, dass es eigentlich besser ist, dass so zwei wie wir beide, die so eher verschämt grinsen und sicher wie viele andere HörerInnen auch, wenn man sie fragt, ja, wie viel Ahnung hast du denn eigentlich im Umgang mit digitalen Medien? Und die Frage würde ich einmal an dich weitergeben. Wie viel Ahnung hast du eigentlich, also was tust du eigentlich? Fühlst du dich sicher, cool, wie du deine digitalen Medien benutzt?
Also über was sprechen wir? Das sollten wir vielleicht erstmal klären. Das Thema war digitale Souveränität im Alltag. So bringst du deine Daten unter Kontrolle. Also deine Frage war ja gerade so ein bisschen breiter gestellt. So, weißt du, was du tust? Also ich glaube schon, dass ich weiß, was ich tue, wenn es darum geht, wie ich die Sachen zu benutzen habe, also wie die Funktionsweisen der Dinge sind. Aber wo ich vielleicht nicht so souverän bin, ist, wenn es darum geht, was passiert eigentlich mit diesen Daten, die ich auch durch mein Nutzungsverhalten generiere? Wer hört oder liest da mit oder nicht? Wer profitiert von meinem Verhalten? Auf welche Art und Weise? Und wo sind vielleicht Sicherheitslücken oder was für Gefahren sind da, denen ich mich aussetze, von denen ich nicht so richtig weiß? Also das sind schon so ein paar offene Fragen. Also ich glaube, es gibt schon eine gewisse Souveränität, auch bei so Basics, vielleicht was so Passwörter angeht und so weiter, dass ich schon so eine grobe Ahnung davon habe, was ich tun soll und manches auch mache. Aber da ist bestimmt noch Luft nach oben. Und ich bin gespannt, weil du hast dich damit ja jetzt eingehend befasst, so mit dieser Thematik, was wir tun können, was du mir da nachher erzählst. Aber ich glaube, es ist vielleicht gut, wenn wir einsteigen und erstmal klären, was Souveränität eigentlich heißt. Was verstehst du denn unter Souveränität? Woran denkst du?
Ja, etwas souverän gemeistert zu haben, ist etwas sicher gemeistert zu haben. Aber mit deinem Politikwissenschaftsstudium wirst du mir bestimmt gleich auch noch ein bisschen mehr erklären können, was souverän und Souveränität eigentlich so im gesellschaftlich-demokratischen Kontext bedeutet.
Genau, also man verwendet das Wort ja auf einer individuellen Ebene, wenn man etwas so kompetent meistert. Aber es ist natürlich auch ein Begriff aus der Politikwissenschaft und man spricht, wenn man über Staaten redet, auch von souveränen Staaten. Und das sind dann Staaten, die frei entscheiden können, unabhängige Staaten, die frei über ihre Gesellschaftsordnung, über ihr Rechtssystem und so weiter entscheiden können. Genau, dann habe ich noch nachgeschlagen, in der Rechtswissenschaft versteht man unter Souveränität die Fähigkeit einer natürlichen oder juristischen Person zu ausschließlicher rechtlicher Selbstbestimmung. Also auch hier wieder so dieses Wort Selbstbestimmung. Und dann nochmal den Sprung zurück zur Politik. Unsere Demokratie wird ja auch als Volkssouveränität definiert. Damit meinen wir, dass die Bevölkerung, also die BürgerInnen, über die Staatsform und Staatsgrundsätze bestimmen. Genau, also es geht um Selbstbestimmung, um freie Entscheidung, es geht um Macht und um Augenhöhe. Und da kommen wir auch schon zum Punkt vielleicht, die ist uns so ein bisschen abhanden gekommen im Umgang mit den digitalen Medien. Und die ist uns vor allem im Überwachungskapitalismus abhanden gekommen. Das ist ein Begriff, den die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff geprägt hat. Und da habe ich ihr Buch gelesen, das sie darüber geschrieben hat. Und ich dachte, das wäre vielleicht ein ganz guter Einstieg, wenn wir über diese Thematik sprechen.
Wie heißt denn das Buch?
Ja, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus ist 2019 in deutscher Übersetzung im Campus Verlag erschienen. Ja, Juliane, damit du mir jetzt hier nicht zuhören musst, wie ich darüber spreche, erstmal eine Frage an dich. Hast du mal Pokémon Go gespielt, als das rausgekommen ist?
Nee, ich habe es leider nicht gespielt. Ich sag leider schon, weil ich hätte es gern gespielt.
Ja, aber was hat dich abgehalten?
Tatsächlich, so ein bisschen die Frage, ob ich das jetzt auf meinem Handy unbedingt brauche, was das eigentlich bedeutet, wenn ich so in meiner Welt rumlaufe. Also Pokémon Go ist ja so ein Spiel gewesen, da hat man seine Kamera an, ne? Und dann plötzlich kommt da so ein Pokémon, so ein Pikachu oder sowas, und das kann man dann fangen. Und da frage ich mich halt schon, okay, krass, also wenn ein Spiel sehen kann, wo ich bin ja schon so crazy mit Google GPS und so weiter, immer mal wieder so ausstellen. Jetzt hat man ja zum Beispiel Bluetooth die ganze Zeit an mit Corona, aber ich schweife ab. Ja, also das war für mich dann schon so ein bisschen Bauchweh, aber ich hätte es gern gespielt.
Das dachte ich mir nämlich, ich weiß ja, dass du gerne spielst. Ich muss sagen, also ich habe das auch nie gespielt. Ich bin ja sowieso nicht so die Spielerin, aber meine Mitbewohnerin damals in Prag, die war ganz eifrig unterwegs mit Pokémon Go, das weiß ich noch. Naja, und dieses Spiel ist eines der Beispiele von Shoshana Zuboff in ihrem Buch. Und was ich nicht wusste, du wusstest es vielleicht, aber das ist auch so eine Geburt von Google und vor allem von Google Maps. Und da wurden nämlich auch die NutzerInnen dafür benutzt, ohne dass sie es wussten, also ohne dass sie darüber bestimmen konnten oder darüber entscheiden konnten, souverän, ja, Google Maps zu verfeinern, also so nachzukartieren, die Umgebung.
Und also mit so Fotos oder also wie?
Naja, also genau, die haben ja die Kamera an das wurde, also wie es genau jetzt technisch ablief, weiß ich nicht, aber es wurde auf jeden Fall dafür benutzt, also so Street View vor allem. Besser funktionsfähig zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war so die eine Seite des Ganzen. Und die andere Seite des Ganzen war, dass Unternehmen wie McDonald's, Starbucks oder auch kleinere Unternehmen dafür bezahlen konnten, dass sie sich ein Pokémon in ihren Laden setzen und damit auch ganz schön Cash gemacht haben. Also da hat sie auch Beispiele in ihrem Buch, also wie Barbesitzer ihren Umsatz wirklich um Vielfaches steigern konnten. Und das wussten natürlich die NutzerInnen auch nicht. Klar konnten die noch frei darüber entscheiden, ob sie dann etwas kaufen oder nicht. Aber trotzdem ist damit so einiges passiert, so mit ihrem Verhalten, von dem sie nichts wussten, also worüber sie nicht frei und souverän entscheiden konnten.
Also es ist ja schon mal spannend, wenn du von NutzerInnen sprichst. Ich meine, wir reden da ja auch von einem Haufen Kindern, also ja. Leute, die halt auch noch nicht erwachsen sind, ob die sich jetzt hinterfragen, ob sie hier gerade einer Marketingmasche auferliegen und im McDonald's dann doch noch einen Cheeseburger mitnehmen. Also das halt, und wir reden ja so viel über Jugendschutz in der Politik, ne? Und Werbung und dass man da so die Kinder nicht targeten soll. Und das, ja, krass. Geht
voll.
Dann halt, ne?
Ja, ich habe gesehen, Dirk, unser Digitalredakteur, der hat da auch vor einigen Jahren mal einen Artikel drüber geschrieben und hat sich so mit Kids aus seiner Nachbarschaft darüber unterhalten und auch über die datenschutzrechtlichen Aspekte und so weiter. Naja, aber ich finde es interessant, was du gesagt hast, also dass du schon auch so ein bisschen so ein Gefühl dabei hattest, also dass nicht ganz klar ist, also was das für Konsequenzen hat, wenn du da die Kamera anhast. Und ich glaube, das Gefühl kennen wir alle im Umgang mit dem Internet. Also wenn wir was bei Google Maps suchen, uns Wege berechnen lassen, E-Mails schreiben, Social-Media-Posts machen, dass wir so ein unbestimmtes Gefühl haben, dass da jemand ist, der irgendwas damit macht, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was genau. Und vielleicht denken wir, okay, es sind ein paar maßgeschneiderte Werbeanzeigen und vielleicht wollen wir das auch noch haben. Ist alles gar nicht so schlimm. Und das fand ich schon sehr überraschend, dass Shoshana Zuboff in ihrem Buch eine Antwort gibt, die weit darüber hinausgeht, was die meisten erwarten würden. Sie meint, dass Unternehmen wie Google menschliche Erfahrungen stehlen und diese menschlichen Erfahrungen als kostenlosen Rohstoff nutzen für Daten, die unser Verhalten in der Zukunft voraussagen. Es geht um Vorhersagen, was wir in der Zukunft kaufen wollen, aber auch, wie wir uns fühlen werden in Zukunft. Und das ist für Unternehmen natürlich sehr, sehr interessant. Oder auch für politische Akteure sehr, sehr interessant, ne? Ein ganz wichtiger Punkt, und das ist auch wieder was mich überrascht hat, es geht bei dem Sammeln der Daten nicht unbedingt nur um das Produkt, mit dem wir da gerade in Interaktion sind. Es geht nicht nur darum, so dieses Produkt zu verbessern oder eine Dienstleistung zu verbessern, sondern es geht wirklich im Überwachungskapitalismus inzwischen darum, Verhaltensmodelle zu entwickeln für die Zukunft. Das ist so die ganze Logik, die hinter diesem Überwachungskapitalismus steckt, und das kann sie auch ganz klar datieren, wann der erfunden wurde und wie der in die Welt kam. Und zwar war das Anfang der 2000er Jahre. Weißt du noch, was da war?
Der Euro?
Nee, aber ja, kein Problem. Wir waren beide noch recht jung, Anfang der 2000er Jahre, und haben uns wahrscheinlich nicht so mit Märkten und Investmentmöglichkeiten befasst. 2000 ist die Dotcom-Bubble geplatzt. Das war für Technologieunternehmen eine ziemlich schwierige Zeit, weil Investoren immer mehr gefragt haben, so, ja, ist ja schön und gut mit diesem Internet, aber wie verdienen wir jetzt eigentlich Geld damit? Und viele drohten dann eben abzuspringen, ihre Gelder abzuziehen. Und Google hat es aber geschafft, in dieser Zeit das Ruder herumzureißen. Und zwar, indem es anderen Unternehmen Einblick in seine Datenlogs oder in die Datenlogs der NutzerInnen gewährte. Das war neu. Und für den Zweck, damit diese Unternehmen eben berechnen konnten, wie relevant eingeblendete Werbung für jeden Einzelnen oder für eine bestimmte Person vor dem Bildschirm dann ist. Und das ist ziemlich krass, als Google dann 2004 an die Börse ging, waren die Einkünfte des Konzerns im Vergleich, also zu 4 Jahre vorher, um 3.590% gestiegen. Also damit haben die richtig Cash gemacht, damit machen die immer noch Cash.
Sauber, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, habe ich mein erstes Modem bekommen oder so.
Ja. Ja, inzwischen gibt es ja auch viele berühmte Experimente, die zeigen, welche Auswirkungen dieses ganze Geschäftsmodell, also diese Logik des Überwachungskapitalismus, auch auf das echte Leben außerhalb des Internets haben kann. Erinnerst du dich an diese Facebook-Experimente?
Also welche meinst du jetzt? Also eine Sache, die, darüber habe ich dann auch damals geschrieben, die mich sehr beschäftigt hat, als ich im Libanon war, und es gab Anschläge. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst oder nicht, aber das so dieses Ich bin in Sicherheit Ding, dass man das halt dann eintippen konnte und andere Leute wussten, dass man Sicherheit ist. Da war damals das Attentat im Bataclan in Paris, und einen Tag vorher war ein Anschlag in Beirut gewesen, und dort gab es diese Einstellung nicht. Also niemand konnte sich in Beirut in Sicherheit klicken. Aber in Paris wurde es dann halt sozusagen, glaube ich, auch zum einen der ersten Male mit eingesetzt. So, ja, das war eine große Debatte.
Du gehst in eine ganz richtige Richtung eigentlich. Also auch wenn das Experiment, auf das ich jetzt hinaus wollte, ein anderes war, aber mit denselben Mechanismen. Also 2012 erschien eine Studie mit dem Titel A 61-Million-Person-Experiment in Social Influence and Political Mobilization im Wissenschaftsjournal Nature. Und da wollte Facebook im Vorfeld der US-Wahlen von 2010 herausfinden, ob NutzerInnen durch Manipulationen in ihrem Feed dazu bewegt werden konnten, wählen zu gehen. Und zwar mit genau demselben Mechanismus, den du gerade beschrieben hast. Da gab es dann diese Funktion, dass man klicken konnte, ich war gerade wählen. Und da konnte dann gezeigt werden, wenn das viele Personen in deinem Umfeld gemacht haben, dass du dann auch eher wählen gehst. Also, dass dich das in deinem also nicht in deinem Abstimmungsverhalten, aber auf jeden Fall in deinem Wahlverhalten beeinflusst und du eher dann rausgehst und auch deine Stimme abgibst.
So ein bisschen
abgibst.
Pressure, ne? Also Druck.
Genau, ja. Also ein sozialer Ansteckungseffekt, so haben sie das genannt. Mm. Und es konnte tatsächlich gezeigt werden, dass die 340.000 zusätzliche Stimmen generieren konnten. Dann gab es auch noch ein anderes Experiment, da wurde mit Emotionen experimentiert, und zwar, wie es sich auf NutzerInnen auswirkt, wenn man in ihrem Feed eher positive oder negative Nachrichten anzeigt. Und da konnte auch wirklich nachgewiesen werden, dass sich das auch auf das eigene Verhalten im Internet, also auf dieser Plattform, auswirkt. Also wenn man viele negative Nachrichten angezeigt bekommt, dass man auch selber eher emotional und negative Posts absetzt in der Folge. Ganz schön krass, also wirklich Manipulationen, die sich auch aufs echte Leben auswirken können. Also das sagt Shoshana Zuboff auch mehrmals, dass diese ganzen Konzerne längst von der Beobachtung zur Beeinflussung des Verhaltens übergegangen sind. Naja, und dann ist die Frage, warum lassen wir uns das eigentlich überhaupt gefallen? Es ist ja eigentlich schon richtig, richtig krass, welche Macht da ausgeübt wird. Und da hat sie eine sehr gute Antwort darauf. Und zwar ist es so, dass diese Manipulationen uns nicht bewusst sind. Und da ist man wieder bei dieser Souveränität. Uns wird eigentlich die Souveränität genommen, darüber bewusst zu entscheiden, weil das so schleichend passiert und uns eben nicht angekündigt wird und wir uns dafür entscheiden können, ja oder nein. Ja, wir wissen nicht, auf welche Art unsere Emotionen und unser Verhalten gerade beeinflusst werden. Und damit verlieren wir unsere Souveränität, denn wir handeln dann nicht mehr eigenständig und selbstbestimmt.
Darauf finden wir vielleicht dann auch im zweiten Teil des Podcasts eine Antwort.
Ja, da bin ich schon gespannt drauf. Interessant ist auch, dass sie so ein bisschen beschreibt, warum wir uns diese Souveränität nicht zurückholen, eben weil es uns nicht bewusst ist, aber auch weil auch so die CEOs und die Konzerne so ein bisschen so Verschleierungstaktiken fahren. Also das habe ich auch schon öfter gehört, tatsächlich, wenn so die Verantwortung weggeschoben wird und gesagt wird, ja, das machen ja nicht wir, das macht ja der Algorithmus. Aber der Algorithmus wird ja von irgendjemandem gemacht. Also die verstecken sich schon auch ein bisschen aktiv. Und dann ist ja natürlich ein Punkt, dass all diese Dienste für uns nützlich sind. Also das vergisst man schnell, wenn man kritisch über diese Themen spricht, dass wir all diese Sachen ja nutzen, weil sie Hilfsmittel für uns sind im Alltag und weil diese Versprechen für uns bereithalten. Eben Versprechen von Gemeinschaft, von einem effizienteren Alltag, von einer Personalisierung, auch irgendwie von der Selbstermächtigung, von Bequemlichkeit. Deshalb ist es nicht so einfach, da rauszukommen. Aber die gute Nachricht, die Shoshana Zuboff hat, sie meint, der Überwachungskapitalismus ist menschengemacht und wir können ihn wieder rückgängig machen. Sie meint, es gibt ihn seit 20 Jahren jetzt ungefähr. Die Demokratie gibt es schon mehrere hunderte Jahre. Sie wettet da auf die Demokratie. Und sie meint vor allem, dass es viel stärker reguliert werden müsste. Viele Märkte sind verboten. Wir dürfen nicht, es gibt keinen Organhandel, Sklavenhandel, Kinderhandel. Also viele Sachen, die offensichtlich destruktiv für die Gesellschaft sind, sind verboten. Und so sollte auch der Handel mit unseren Erfahrungen und Verhaltensvorhersagen verboten sein. Genau, dann gibt es noch so ein paar Ansätze, die nicht ganz so radikal sind wie der IROP, obwohl man sich natürlich fragen kann, ob das jetzt so radikal ist. Aber zum Beispiel gibt es Vorschläge von ehemaligen Google-Mitarbeitern, dass man das Sammeln von Daten auch besteuern könnte. Das wäre auch ein Weg. Also, dass man einfach die finanzielle Anreizstruktur für diese Unternehmen ändern müsste, damit nicht das ist, womit sie Geld machen, sondern damit sie andere Geschäftsmodelle entwickeln müssen und sich diese Logik ändert. Genau, das war Shoshana Zuboff mit ihrem Überwachungskapitalismus.
Cool, also jetzt haben wir einmal so die Einordnung, die Problemeinordnung und gehen jetzt über zu dem Part, was kann ich eigentlich machen, außer wie das Bambi beim Blitz da zu sitzen und zu sagen, okay, keine Ahnung. Du hast vorhin auch ganz kurz geantwortet darauf, wie du so mit deinen Daten umgehst, dass du dich eigentlich relativ souverän fühlst. Das habe ich mal so rausgehört, ja, so wackelt mit dem Kopf. Ich habe auch mal darüber nachgedacht. Ich bin nicht übervorsichtig. Ich glaube, mein Ansatz ist eher so ein bisschen Oldie-Ansatz, dass ich zum Beispiel habe mal nachgeschaut, mein Foto auf Facebook ist halt so 4 Jahre alt. Ich erneuere das halt einfach nicht. Ich benutze auch Messenger-Dienste, wo dann Bekannte von mir auch schon gesagt hatten, hey, warum hast denn du kein Foto da drin? Ich weiß ja immer nicht sofort, dass du es bist, obwohl mein Name drüber steht, aber aber genau, also ich bin da eher so ein bisschen faul, das hochzuladen, aber ich glaube, bei mir lagert auch schon so ein bisschen das Wissen darum, dass das, was ich da rausschieße, solchen Megaplattformen wie Facebook oder anderen zur Verfügung steht. Da darf man sich nicht illusionieren.
Ich oszilliere da immer so ein bisschen, weil einerseits habe ich auch so dieses unbehagliche Gefühl und wir gehören ja auch noch zu so einer Generation, die auch eine Zeit ohne das Internet erlebt hat, also und vielleicht auch noch so die analogen Erfahrungen so zu schätzen weiß. Andererseits denke ich aber auch immer, ich will nicht ausgeschlossen werden von den neuen Entwicklungen. Also ich will da schon irgendwie mit am Start bleiben, was mir nicht ganz gut gelingt, zugegebenermaßen. Also schon bei Instagram hört es bei mir ja so ein bisschen auf. Ja, aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen Sorge, du schließt dann wieder an das von Shoshana Zuboff an, dass man irgendwann nicht mehr so richtig Teil dieser Gesellschaft ist, wenn man nicht Teil auch von diesen ganzen Netzwerken ist.
So, jetzt schaffen wir mal Abhilfe. Ich bin sehr froh gewesen, dass uns ein Mitglied mit der Nase, also wir fragen ja auch immer im Vorfeld, ob ihr Fragen habt oder Ideen habt, wenn wir die Themen zur Auswahl stellen. Und ein Mitglied hat uns dann mit der Nase auf Digitalcourage gestupst. Das ist ein Verein aus Bielefeld, der sich für Emanzipation, Grundrechtswahrung im Internet und Datenschutz einsetzt. Dort kommen praktisch Fachmenschen zusammen aus verschiedenen Disziplinen auch, die schauen, wie Technik und Demokratie sich gegenseitig befruchten könnte. Und für den Tipp war ich sehr dankbar, weil ich wirklich, also du hast Politikwissenschaften studiert, ich habe Islamwissenschaften studiert. Das Thema ist einfach, also ich weiß nicht so richtig, aus welcher Richtung ich mich da nähern sollte. Und deswegen habe ich einfach nach diesem tollen Strohhalm gegriffen und habe mich mit Lena Simon besprochen, die auch im Verein Digital Courage aktiv ist. Sie ist Internetphilosophin und Netzpolitologin. Und in dem Verein hat sie die unter anderem die AG Digitale Selbstverteidigung mitbegründet und berät auch Frauen, die digitale Gewalt erleben. Aber heute soll es nicht um die digitale Selbstverteidigung gehen, sondern um was anderes, was sie auch wo sie sehr gut und sehr viel informiert, und zwar die digitale Mündigkeit. Dafür hat sie einen 10-Schritte-Plan entwickelt. Wir reden ja heute über die digitale Souveränität. Ihr ist aber, also sie benutzt lieber die Mündigkeit tatsächlich. Auf der einen Seite ist es für sie so ein bisschen so, dass sie das als Modewort sieht, das oft von Firmen genutzt wird, um gut dazustehen. Also digitale Souveränität wird halt häufig auch so als Marketingbegriff genommen. Und ich glaube, am besten ist es, wenn sie das mal selber kurz noch weiter definiert, warum sie mündig in dem Zusammenhang besser findet oder zumindest für den Ansatz, den sie betreibt. Zitat ab.
Wenn ich mündig bin, dann ist da einfach noch die Verantwortung und nicht nur der sichere Umgang mit etwas. Das heißt nicht, dass ich alles immer komplett verstehen muss. Ich kann auch einkaufen gehen, ohne exakt zu wissen, was die Zutaten sind von den Sachen, die ich da einkaufe. Aber ich muss trotzdem irgendwie in der Lage sein, zu erkennen, wenn das Obst vergammelt ist oder da Schimmel drauf ist, dass ich das vielleicht besser nicht kaufe und später nicht esse. Und diese Form von Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für das, was man da tut, obwohl man es nicht komplett durchschauen und überblicken kann. Mündig mit etwas umzugehen heißt auch verantwortlich damit umzugehen und nicht nur zu wissen, wie man es gut bedient. Und deswegen ist mir dieser Begriff erheblich viel lieber.
Deswegen benutzt sie die Mündigkeit und die werden wir jetzt auch einmal benutzen, natürlich in ihrem Sinne. Und dann haben wir auch in dem Interview, was ich mit ihr geführt hatte, darüber gesprochen, warum wir eigentlich nicht so mündig sind. Also da kommen wir wieder auf deinen Input von vorhin zurück. Also was ist der Grund dafür? Und jetzt die Frage an dich, Katharina. Wie wurdest du eigentlich an digitale Medien herangeführt? Also wo hast du da zum ersten Mal Berührungspunkte gehabt und gelernt, wie das funktioniert?
Also ich glaube, noch vor dem EDV-Unterricht in der Schule hatten wir dann einen Computer, also so einen dicken Rechner, so einen Desktop-Computer zu Hause.
So ein grauer,
großer, hässlicher Kasten, der viel Platz weggenommen hat, mit vielen Kabeln versehen war. Und da habe ich dann auch schon das Internet kennengelernt. In der Schule spielte das Internet überhaupt keine Rolle. Ich glaube, ich hatte auch nur ein Jahr EDV-Unterricht. Vielleicht war das sogar auch freiwillig. Ja, und ich glaube, da haben wir gelernt, wie man eine Excel-Tabelle erstellt, vielleicht wie man Word-Dokumente auch macht. Ich bin mir ziemlich sicher, es gab diese kleine Büroklammer, die uns da durchgeleitet hat.
Ja, die Büroklammer, wow.
Hatte die Namen? Ich erinnere mich nicht mehr.
Ja, ich glaube, die hieß irgendwie. Ja, aber ja. Okay, also genauso ähnlich wie du habe ich es halt auch gelernt. Du hast halt den Rechner und du klickst da und du klickst dort und dann passiert was und du kannst Sachen abspeichern. Ich glaube, ich hatte noch so ein bisschen Recherche online. Bei uns war dann immer so, nicht Wikipedia benutzen. Also das war so der einzige Skill, den unsere Lehrenden uns irgendwie mitgegeben hatten.
Und was machen wir jetzt ständig?
Wiki ist aber auch, also ist eigentlich ein sehr demokratischer Platz, weil dort ja viele Leute auch, aber dahin wollte ich gar nicht. Ich lasse noch einmal ganz kurz ein Zitat von der Lena ablaufen, warum das so problematisch ist, wie wir ins Internet oder an digitale Medien rangeführt wurden.
Also diese ganzen, ich sag jetzt mal, moralischen, ethischen, solidarischen, gesamtgesellschaftspolitischen Fragen, die sich ja sofort mit der Benutzung von so einer Technik stellen, die haben wir aber nie gestellt in den Kursen. Es wird nicht darüber gesprochen, dass es vielleicht ein Problem sein könnte, wenn ich das als DocX speichere und nicht als offenes Format wie ein ODT oder ein PDF. dass ich damit also andere Leute unter Druck setze, sich dieselbe Software zu installieren, die ja in der Regel Geld kostet und auch mit AGB verbunden ist, die man akzeptieren muss. Und dass ich so dann dadurch einen sozialen Druck auf andere auslöse oder ausübe, diese Software jetzt auch zu benutzen, weil nur dann kann man es problemlos benutzen. Und das ist so ein verselbstständigter Prozess, in dem wir uns jetzt wirklich gezielt und absichtlich und bewusst entscheiden müssen, das nicht mehr zu machen und diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und deswegen ist digitale Mündigkeit eben frei nach Kant auch der selbstentschlossene Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Wow, sie ist Internetphilosophin, Netzphilosophin, habe ich ja auch gesagt. Das führt uns jetzt eigentlich auch schon zu der Liste, der 10-Schritte-Liste, was wir denn eigentlich dann tun können, um Gottes Willen, um uns das der ganzen Sache zu erwehren. Nochmal ganz transparent, es sind Lena Simons 10 Schritte und ich versuche sie so gut wie möglich wiederzugeben jetzt an dieser Stelle. Was sie wichtig findet, ist, dass dieses Angehen der digitalen Mündigkeit auch eine Haltungsfrage ist. Also bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Und dann muss man loslegen und auch bereit, dafür Zeit zu investieren. Das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Das sagt Shoshana Zuboff auch. Das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen. Also sie kritisiert das auch sehr, was bisher so meine Haltung so ein bisschen war. So, oh, ja, aber eigentlich habe ich ja nichts zu verbergen. Oder naja, dann sollen sie das halt sehen und so dieses Kopf in den Sand stecken. Und ich muss sagen, also allein auch schon die Beschäftigung damit jetzt so ein bisschen hat bei mir was bewirkt. Also man muss sich aktiv auseinandersetzen und eine Haltung entwickeln. Eine Haltung kommt ja auch nie aus dem Nichts. Die muss ja erstmal gefüttert werden. So, okay, zu den 10 Schritten.
Und los geht's. Schritt Number One, die 30-Minuten-Regel. Die besagt, dass man versucht, ein Computerproblem 30 Minuten allein zu lösen und nicht gleich um Hilfe fragen. Weil mal Hand aufs Herz, wie häufig hast du unserer armen IT-Abteilung schon so ein Problem gestellt, so in den ersten, keine Ahnung, 2-3 Minuten, wo man dann sofort so, hey, das funktioniert nicht und so. Und dann nach 5 Minuten, das habe ich gemacht, schreibt man, ach, ich habe es selber gelöst.
Nicht so oft, möchte ich sagen, da empfinde ich mich nicht als schuldig.
Genau, Lena Simon geht es darum, dass man auch in dem Moment so den Wirkreiz sozusagen, sie nennt es Wirkreiz überwinden, dass man sich jetzt damit auseinandersetzen muss. Wenn man nach 30 Minuten das Problem nicht gelöst hat, meint sie, dann wird man es auch nach 1,5 Stunden wahrscheinlich nicht lösen. Und wenn man sich dann aber Hilfe besorgt, soll man trotzdem nicht die Verantwortung abgeben. Das heißt, nachvollziehen, wie dieses Problem gelöst wird. Vielleicht sogar nicht mal, wie sagt man, das Keyboard, die Tastatur aus der Hand geben, sondern sich erklären lassen, wie man das machen kann. Wenn der Chatverlauf gelöscht wird und so weiter, ist es trotzdem, liegt es in meiner Verantwortung, ist mein Gerät. Ich habe mir Hilfe gesucht von jemandem. Ein schönes Quote von ihr noch, Mündigkeit ist ein Muskel, der trainiert werden muss, dann in dem Moment, wenn man sich damit auseinandersetzen muss. So viel zur 30-Minuten-Regel.
Ja, das ist ja auch unabhängig von digitalen Medien eine ganz gute Lebensweise.
Das ist sehr gut. So, dann gehen wir zu Nummer 2, haben wir schon angesprochen vorhin, sichere Passwörter. Man sollte für jeden Account ein anderes Passwort haben, sagt auch Lena Simon, nie dieselben. Natürlich sind so Passwörter, die man raten kann, Haustiere, Jahrestage, Geburtstage und so weiter, No-Go, bitte nicht. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir wahrscheinlich über Passwortgeneratoren sprechen, aber sie hat gemeint, es gibt noch vielleicht einen einfacheren Weg. Und zwar ist es ein Minimum von 4 Wörtern. 4 nicht zusammenhängende Wörter, also Esel, Rot, Teekanne, Bauchtanz und dann kann man sich im Kopf eine Eselsbrücke bilden. Der Esel, der steht auf der roten Teekanne und macht Bauchtanz oder hat die rote Teekanne auf dem Kopf und macht Bauchtanz. Die hintereinander, dazwischen vielleicht noch ein paar Zahlen, wenn es geht.
Ja, oder den Tipp hatte Dirk uns, glaube ich, auch schon mal gegeben in einem seiner Artikel. Also Dirk Wahlbrühl, unser Digitalredakteur, einfach einen Satz. Also ein Satz, den man sich gut merken kann, aber der jetzt für andere nicht so auf der Hand liegt, dass man das nehmen würde.
Genau. Sie empfiehlt auch Passwortverwaltungsdatenbanken, aber am besten sind die für sie, die Open Source, also freie Software sind. Und da hat sie zum Beispiel den Manager KeePass XP. Lest ihr dann in der Leseversion genau, wie das heißt, aber das wollte ich mal mitgeben, dass sie da einen konkreten Manager empfiehlt. Ja, mehr über Passwortsicherheit in dem Artikel, wie ich meinen Passwortdschungel gebändigt habe, von Dirk Walbrühl, den wir dann auf jeden Fall auch verlinken in der Leseversion. Ja, dann geht's zum Punkt 3, möglichst freie Software nutzen. Also zum Beispiel als Browser gibt es den Firefox, es gibt Thunderbird für Mail-Programme, es gibt Linux, ich weiß, das ist ein großes Debate für Betriebssysteme. Was ich interessant fand, was Lena Simon auch angesprochen hatte, Android ist ja eigentlich auch eine freie Software, die sich Google gecrapped hat und verbessert hat. Man kann auf seinem Handy auch Android installieren und den ganzen Google-Krams wegschmeißen, zum Beispiel.
Ja, das habe ich auch gehört, dass man eigentlich ziemlich viel ausschalten kann an Tracking und so weiter bei Android.
Dann habe ich hier noch ein Quote von Lena dazu, warum eigentlich Open Source die demokratischere Wahl von Programmen ist.
Software kann man eben nicht mehr aufschrauben, um zu gucken, wie sie funktioniert. Mit freier Software geht das eben doch. Software wird in Computersprachen geschrieben, die für Menschen gemacht sind und wird dann später in den maschinenlesbaren Code übersetzt, der für uns Menschen überhaupt nicht kapierbar ist. Wenn dann eine unfreie Software veröffentlicht wird, hat man eben nur noch den maschinenlesbaren Code. Und die Idee der freien Software ist, dass man diesen für Menschen verständlichen Teil mitliefert, sodass Leute auch gucken können, was macht die Software. Und das ist genau wieder ein ganz wichtiger Aspekt in der Mündigkeit, weil wie soll ich denn Verantwortung übernehmen, wenn ich gar nicht reinschauen kann?
Puh, aber das finde ich schon also sehr anspruchsvoll. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass meine Mutter da mal nachschaut oder auch eigentlich nicht, dass ich da mal nachschaue.
Also die Lena Simon vergleicht das mit dem Strafgesetzbuch. Die Implikationen, also was da genau drinne steht und worauf das jetzt Anwendung findet im Recht, das verstehe ich ja als Autonormalverbraucherin auch nicht unbedingt. Aber das Strafgesetzbuch ist in einer Sprache geschrieben, die Menschen lesen können. Also ich kann mir eine Anwältin, einen Anwalt nehmen, der das dann für mich übersetzen kann. Und genau, das ist halt der Punkt, also dass das Strafgesetzbuch nicht in irgendwelchen Hieroglyphen geschrieben ist, die niemand entziffern könnte oder die irgendwo, deren Übersetzung irgendwo bei einer Firma oder sonst wo unter Verschluss liegt. Ja, das ist der Punkt, den sie da macht. Sie hat auch noch gesagt, und wenn, also jetzt in Bezug zu dem Strafgesetzbuch, und wenn die Gesetze nicht öffentlich zugänglich sind, dann bewege ich mich in einem totalitären System. Und in einem totalitären System kann ich nicht mündig sein. Und deswegen ist das so wichtig, zu versuchen, möglichst viel freie Software zu benutzen, möglichst überall sich auf freie Software zu konzentrieren und eben nicht das Gegenteil davon zu machen und Leute noch unter Druck zu setzen, unfreie Software zu verwenden. Dann ganz fix der Schritt Nummer 4, AGB, haben wir ja schon kurz vorhin angesprochen, ne? Nicht Arbeitsgemeinschaft, was heißt das nochmal?
Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Fand ich ein bisschen lustig. Sie hatte mir erzählt, in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, das war eine Kommission, die von 2010 bis 2013 Empfehlungen für das Parlament erarbeitet hat, hatten sie mal ausgerechnet, wie viel Lebenszeit ein Mensch mit den Lesen von AGBs verbringen würde. Würde er sie alle lesen, es wäre grob ein Drittel der Lebenszeit, solange wie du schläfst.
Nein, danke, hey, dann benutze ich das Internet lieber nicht mehr.
Sie sieht darin, also in solchen AGBs, die lang und unverständlich sind, da auch eine Entmündigung durch Überforderung. Ja, trotzdem können wir oder trotzdem hat sie da einen praktischen Tipp. Sie meinte, man sollte sich jetzt nicht dahinsetzen und das studieren, aber sich 5 Minuten einmal Zeit nehmen, in die AGBs reingehen und so ein bisschen so try and error, also mal irgendwie ein paar Paragraphen anschauen. Und wenn die nämlich erstmal unleserlich geschrieben sind und wenn das Ding zu lang ist, dann sollte man möglichst Zweifel bekommen.
Okay.
Dabei, ja. Fünftens, nicht alle Apps nutzen, die andere nutzen. Also wirklich auch mal zu sagen, hey, ich will WhatsApp, Facebook nicht nutzen. Das ist ja jetzt zum Beispiel ein ganz großes Ding gewesen in den letzten paar Wochen. Wir hatten dazu auch mal einen Text von Dirk Walbrühl, will ich auch wieder hier anmerken, zu Darum verlasse ich Facebook. Könnt ihr euch auch mal durchlesen dann in der Leseversion dieses Podcasts.
Ja, Also das verstehe ich total. Ich habe mir jetzt auch diese Netflix-Doku angeschaut, das Social Dilemma. Die hat ja auch ziemlich für Furore gesorgt. Da erzählen viele ehemalige Google- und Facebook-MitarbeiterInnen, also ehemalige MitarbeiterInnen, ja, wie so das Geschäftsmodell ist. Und es geht auch um Überwachungskapitalismus und so weiter. Und danach dachte ich auch, hey, okay, Facebook löschen auf jeden Fall. Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, und so einfach ist es nicht, weil ich da so viele, also da stecken wirklich viele von meinen Erfahrungen drin, die monetarisiert werden von irgendjemandem und genutzt werden, vielleicht auch missbraucht werden. Aber es sind eben auch Erfahrungen, an denen ich auch irgendwie so ein bisschen hänge. Also es sind zum Beispiel Kontakte aus meinem Auslandsstudium, so Kontakte aus irgendwelchen Lebensphasen, mit denen man jetzt nicht aktiv im Austausch steht. Aber da denke ich mir, ah hey, wenn ich mal in das Land fahre, wo ich diese Person kenne, dann würde ich die kontaktieren so vielleicht. Oder dann finde ich es auch interessant, was die ab und zu mal posten. Und da wäre schon irgendwie so eine Welt, eine Erinnerungswelt vor allem, weil ich überhaupt nicht mehr aktiv bin auf Facebook und eigentlich nur noch recht wenig Leute aktiv sind auf Facebook, so aus meiner Bubble. Aber das ist irgendwie für mich so ein kleiner Erinnerungskoffer, von dem es mir irgendwie schwerfällt, mich zu trennen. Also was ich jetzt gemacht habe, ist Fotos zu löschen, und ich habe überlegt, ob ich auch mal so die Seiten entlike, also dass es eben nicht mehr so viel auslesbar ist. Also das ist so das eine, und dann denke ich ja doch immer, okay, hey, wir im Journalismus, vielleicht sollten wir doch irgendwie auch einen Zugang dazu haben, zu sehen, was so passiert, so auf diesen Sachen. Also das sind so meine Überlegungen, aber ich kann es trotzdem total gut nachvollziehen und werde da auch versuchen, einen Weg zu finden und vielleicht, ja.
Aber das hatten wir auch ganz kurz angeschnitten. Also es gibt halt klar Berufe und es gibt auch Menschen mit Lebensläufen, die zum Beispiel sich sehr schwer von diesen Medien trennen können. Das können auch Geflüchtete sein aus Syrien, die halt durch WhatsApp oder Facebook im Kontakt mit ihrer Familie bleiben. Und also das ist noch ein größeres Thema, aber trotzdem, wir wissen es alle, what's happening. So, ne?
Genau, aber ich finde es schon wichtig, das zu erwähnen, weil das hört sich dann irgendwie so einfach an, so, ah ja, einfach löschen, einfach Google nicht nutzen, Facebook nicht nutzen, so. So einfach ist es dann halt doch oft nicht, ne?
Aber was man dann machen kann im Punkt 6, ist zumindest die Quellen zu prüfen, die man in Facebook und Co. vorgeworfen bekommt oder zu den Nachrichten, die man da bekommt. Gerade ja ganz aktuell mit so Verschwörungsnarrativen. Gibt es eine Quelle? Gibt es eine zweite Quelle, die zu demselben Ergebnis kommt? Da findet sie es eigentlich gut, dass sich Leute mal den Journalistenkodex durchlesen sollten, wie eigentlich JournalistInnen fact-checken und das auch mal so ein bisschen auf sich selber übertragen, zu fragen, wer profitiert eigentlich davon, weil man online auch sehr hellhörig werden sollte, wenn vor allen Dingen Nachrichten kommen, die ins eigene Weltbild passen. Es gab eine Zeit, da war Trump sehr präsent, und da gab es ja auch immer wieder so Nachrichten, die vielleicht sich über ihn lustig gemacht haben oder halt auch irgendeine bestimmte, ne? Und wenn man auch gegrinst hat und es auch lustig finden wollte, sollte man trotzdem auch in den Momenten diesen ist das wirklich
ja,
so?
Ja, das ist auch problematisch, weil diese Emotionalisierung gehört auch mit zur Logik des Überwachungskapitalismus und zum Geschäftsmodell. Also weil Emotionalisierung und insbesondere auch negative Emotionen Engagement triggern. Also das bewirkt, dass du mehr dich da noch auf diesen Plattformen aufhältst, dass du in so einen Sog wirklich reingezogen wirst. Also diese Zuspitzung auf Facebook, Twitter und so weiter, dass das in der realen Welt Konsequenzen hat, das zeigt ja jemand wie Trump.
Was man dann konkret machen kann, ist einmal die Überschrift der Meldung eingeben in der Suchmaschine und Hoax dazu, H-O-A-X. Das ist das englische Wort für Falschmeldung oder so, ne? So, dass es nicht so ganz korrekt ist. Und dann kann man mal sehen, ob es da vielleicht andere Leute schon gab, die das enttarnt haben. Auch ganz gut Bildersuche. Wenn man Bilder sind, nämlich auch so eine andere Emotionalisierung, Manipulationsebene, wenn so Bilder aus Kontexten gerissen werden. Das habe ich im Syrienkrieg häufig beobachtet. Da wurde zum Beispiel so ein Bild von einem Filmset rumgegangen mit SchauspielerInnen, die so Krieg spielen. Und dann wurde gesagt, dass das aus den Rebellengebieten stamme. Aber das war halt aus dem Damascener Filmstudio, also tatsächlich auch im nationalen Filmstudio, die das dann rumgeschickt hatten nach dem Motto, ja, die Rebellen, die spielen nur Krieg, da ist gar kein richtiger Krieg. Also Bildersuche, das kann man auch online machen. Nummer 7, verschlüsseln, wenn es geht. Die meisten Messenger haben das ja schon, die End-zu-End-Verschlüsselung. Sie findet aber, also Lena Simon findet, dass das halt noch viel, viel mehr gemacht werden sollte. Und auch bei E-Mail-Programmen, da gäbe es aber noch große Probleme, weil wenn ich meine Mails verschlüssel und die andere Person hat die Verschlüsselung dann nicht, dann kann die das nicht öffnen. Das ist blöd. Da meint sie halt, wenn mehr und mehr Leute das machen, dann wird es vielleicht auch Usus und kann auch politisch Einfluss nehmen, dass man ein Recht auf Verschlüsselung hat. Obwohl ja politisch, hatte sie auch angesprochen, es ja eher in die gegengesetzte Richtung geht, nämlich da noch mehr aufzucracken und zu gucken, dass Leute nicht verschlüsseln. So, wow, lange Liste. Achter Punkt, Cloud-Dienste vermeiden.
Unser Leben ist komplett in der Cloud, oder? Wir arbeiten in der Cloud.
Alles korrekto. Andere liegt da auch. Was sagt sie? Ich fand den Satz sehr schön. Es gibt keine Cloud, nur Computer von anderen Menschen.
Ja, fair point.
Manchmal ist es sogar schon automatisch eingestellt, dass Bilder hochgeladen werden. Das habe ich jetzt vor kurzem leider bei mir erlebt, dass ich meine Bilder in meinem Google Cloud-Dienst gefunden hatte, obwohl ich das nie angestellt hatte.
Also die Bilder auf deinem Smartphone?
Genau, die Bilder von meinem Smartphone waren da drinne. Es gibt zwei Lösungen dafür. Es gibt so Seiten wie Nextcloud. Da kann man praktisch seine Cloud selbst betreiben. Die andere Sache wäre, dass man kann Container verschlüsseln in seinen Clouds. Da gibt es auch ein Verschlüsselungstool, das heißt VeraCrypt.
Ah ja, das schaue ich mir mal an.
Kommen wir zu Nummer 9, kurz und knackig, ist eigentlich schon vorher genannt worden, ein bisschen Haltung entwickeln, dass ich die Kontrolle über meine Geräte behalten will, Passwörter nicht weitergeben, das betont sie immer wieder. Und dann sind wir schließlich bei Schritt Nummer 10 und den finde ich so mit den wichtigsten und interessantesten und vielleicht kommt da noch so eine kleine Diskussion jetzt zwischen uns auf. Dass wir lernen müssen, uns online solidarisch, also nicht nur online, sondern mit digitalen Medien solidarischer zu verhalten. Das fängt bei dem an, was wir vorhin schon hatten. Also wenn es eine freie Software gibt, die zugänglich ist, wie ODT, also wo man Dokumente erstellen kann und so weiter und so fort, und Word auf der anderen Seite, dann setzt man andere Leute unter Druck, auch diese unfreiere Software, also Microsoft, zu benutzen, anstatt die freie Software, die für alle zugänglich wäre und die ja auch, wie vorhin gesagt, diesen menschenlesbaren Code besitzt im Hintergrund. Auch darüber nachzudenken, wenn man sich bei Facebook anmeldet und WhatsApp ist ja auch, gehört ja auch zu Facebook jetzt dazu, dass die Daten, die auf deinem Handy sind, also deine Kontaktdaten, die lädst du dann ja hoch bei WhatsApp, sodass du andere Kontakte finden kannst. Ohne die Person zu fragen, die Daten, die man auf seinem Handy gespeichert hat, an eine Mega-Plattform weiter. Also sich immer die Frage stellen, wem schade ich? Im Alltag, meinte sie auch, ist so ein Beispiel dafür, man hat ja auf seinem Handy vorne und hinten eine Kamera, ne? Und viele Leute kleben die Kamera vorne ab, ne? Weil macht man ja dann, könnte ja irgendwie wer was sehen. Warum klebt man die Kamera hinten nicht ab, wenn man in einem, zum Beispiel in der U-Bahn sitzt, in der S-Bahn sitzt und so sein Handy vor sich hat, dann könnte man rein theoretisch die andere Person filmen und gibt der nicht die Sicherheit, dass man das nicht macht.
Ey, ja, und den Gedanken hatte ich auch schon öfter tatsächlich. Also da würde ich mich auch freuen, wenn Leute das machen würden. Das würde ich tatsächlich als ein gutes Signal empfinden. Also das kennt bestimmt jeder, oder? Dass man sich unwohl fühlt, wenn jemand ein Smartphone so in der Hand hat in bestimmten Situationen und man weiß nicht, was macht die Person da eigentlich gerade.
Genau, also da gibt es, kann man sich online kaufen, vorne, hinten abkleben und dann ist gut. Also die Frage, was tue ich anderen mit meinen digitalen Handlungen an? Eben auch mit meiner Softwarewahl, in der Wahl der Dokumente, der Formate, die ich verwende. Das ist jetzt Zitat von ihr. Wie setze ich möglicherweise andere unter Druck und wie gehe ich eigentlich mit den Daten anderer Menschen um? Und schade ich da vielleicht sogar jemanden? Weil wir sind eigentlich schon alle selber kleine Server. Und das müssen wir auch reflektieren. So, ich finde diese 10-Punkte-Liste der Knaller. Also ich finde da, es waren wirklich viele Sachen drin, die ich mir hinter die Ohren schreibe und wofür ich mir jetzt vielleicht auch mal einen Tag Zeit nehme, das alles irgendwie klarzukriegen auf meinen Konten.
Ja, ich nehme da auf jeden Fall auch viel mit. Also sowohl aus der Liste als auch aus der Beschäftigung mit dem Überwachungskapitalismus.
Ja.
Ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen bewusster damit auseinandersetzen. Und das stimmt, gerade auch über Aspekte von Solidarität, Nachdenken. Mal schauen, ja, ob ich ein bisschen mehr Souveränität erlange. Was ja lustig ist, weil eigentlich ist das ja auch meine Tagline als Autorin, ist dieses Emanzipiert euch. Und da habe ich die digitale Welt vielleicht bisher ein bisschen von ausgenommen.
Ein bisschen aus, ja. Also wer jetzt auch noch ein bisschen mehr wissen will dazu, dem empfehle ich die Seite von Lena Simons auch, mündigkeit.digital, Muendigkeit, ne? Also das Ü.
Jetzt sag nochmal, wie heißt die Seite?
Mündigkeit.digital. Da kommt man einfach hin, wenn man das oben bei sich im Browser eingibt. Und natürlich auch die Seite von Digital Courage. Also da kann man auch viel lernen. Also ich muss sagen, diese 10-Punkte-Liste hat sie zuerst in einem anderen Podcast genannt, den ich sehr interessant fand, Mind the Progress, ein Podcast zu Kreativität und Digitalisierung. Das will ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Da kann man sich auch noch ein bisschen weiter informieren. Und natürlich in allen Artikeln unseres Digitalredakteurs Dirk Walbrühl, die wir hier auch noch schön mit reinbringen.
Und was du vergessen hast, schreibt uns doch gerne, was eure Erfahrungen sind mit digitaler Souveränität. Ihr schreibt uns jetzt immer öfter E-Mails zu den Themen, die wir hier im Podcast besprechen. Das freut mich total, davon zu lesen, was für Gedanken ihr euch macht. Und gerade in dem Bereich gibt es unter euch sicher einige ExpertInnen, die sich mit dem Thema schon länger befasst haben. Und ich lese gerne davon.
Ihr könnt uns auch korrigieren. Also das finde ich auch immer sehr, finde ich immer sehr fruchtbar, wenn man dann noch mal über was nachdenken kann oder auch noch mal was, das einfach aufklären kann. So, jetzt aber, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer schaut doch mal auf perspective-daily.de vorbei. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, könnt ihr bei uns eine Mitgliedschaft erwerben, monatlich oder auch jährlich. Das würde uns freuen, aber ihr könnt auch erstmal Probe lesen, um uns anzuschnuppern.
Bitte nicht anschnuppern.
Okay, nicht im wörtlichen Sinne, aber digital. Dürft ihr das? Da habt ihr unser Go. Und ja, dann wünschen wir euch einen schönen April weiterhin und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.